Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Guten Tag. Das Wort Fummeln, das hier verhandelt wird, das kommt uns heute ziemlich altmodisch vor. Dieser Film aus dem Jahre 1968 hingegen gar nicht.
Wie schon gesagt, es geht um einen Fummler. Das entsprechende Tätigkeitswort lautet Fummeln. Ein Gesellschaftsspiel, das allerdings nur zu zweit gespielt werden kann.
So zum Beispiel, das ist schwer gefummelt. Nicht so machen, das ist erst recht unheimlich gefummelt. Verflixt, ich hab ganz klar gefummelt.
Fummler.
Ah ja, ja, ja.
Zur Sache, Schätzchen, ist ein Film über einen, der eine Reihe ausgeprägter Abneigungen hegt und pflegt. Vor der Arbeit zum Beispiel, vor den normalen Dingen des Alltags oder ganz einfach vor einer Uniform.
Der Mann, der hier in Zur Sache, Schätzchen neben Uschi Glas gespielt hat, das war Werner Enke, Schauspieler, Drehbuchautor, aber auch Maler. Enke ist jetzt im Alter von 84 Jahren verstorben. Wir erinnern gleich hier im Kompressor an ihn.
Sehen Sie die abenteuerliche, aufregende, spannende und dramatische Geschichte eines Fummlers. Scharf beobachtet und mit Anmut aufgezeichnet von der jungen, charmanten May Spiels. Der Titel Ihres ersten Spielfilms lautet Zur Sache, Schätzchen.
89 Dritte.
Also zur Sache.
Es gibt Filme, die altern nicht. Die scheinen sich ihre Frechheit, ihre Leichtigkeit und ihren lakonischen Blick auf die Welt bewahrt zu haben. Zur Sache, Schätzchen, ist so ein Film. Werner Enke schrieb ihn gemeinsam mit May Spiels und er selbst spielte darin den Martin. Lässig, unangepasst, mit trockenem Witz und einer Haltung, die Ende der 60er Jahre sagenhaft progressiv rüberkam. Nun ist Werner Enke im Alter von 84 Jahren gestorben. Einer, der ihm über Jahre in enger Freundschaft verbunden war, das ist der Schauspieler Anclar Witter. Seit vielen Jahren zählt er zu den prägenden Gesichtern des deutschen Films, Fernsehens und Theaters. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt am Telefon ist. Herzlich willkommen im Kompressor, Herr Anclar Witter.
Hallo, ich freue mich auch.
Wenn Sie heute an Werner Enke denken, welches Bild oder welcher Moment kommen Ihnen so als erstes in den Sinn?
Ich habe ein Bild, ich sitze mit ihm, bin Anfang 20 in seinem Zimmer und wir rauchen um die Wette und ich gucke ihm quasi zu beim Nichtstun und wir hören Jazzmusik und reden darüber, ob das Miles Davis Quintett, diese eine Aufnahme, besser ist als die andere, wo Philly George uns nicht mitgespielt hat.
So. Da waren Sie anfangs 20, er war ja erheblich älter. Wie haben Sie beide sich eigentlich kennengelernt und gab es da sofort diese Nähe oder ist diese Freundschaft dann wirklich über Jahre gewachsen?
Es gab eine absolute so eine Fanbewunderung, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, war ich bei meiner Tante und bin umgekippt, weil ich gedacht habe, sowas hast du in deinem ganzen Leben noch nie gesehen. Dann hatte ich Freunde und wir waren 18 und haben den Film alle 50 Mal gesehen und haben gesagt, so den lernen wir jetzt kennen. Schüchtern, abgeschieden, Enke irgendwie aufzutreiben, war total schwer. Sind wir runtergefahren zu ihm und haben gesagt, dann beim ersten Mal war ich nicht dabei, sonst war ich danach immer dabei, bis zum Ende sozusagen. Und dann haben wir gesagt, du, wir kennen deinen Film so gut. Und dann haben wir gleich ein Spiel gespielt, weil er aus allem immer ein Spiel gemacht hat und haben irgendwie 11-1 gewonnen. Also es ging darum, welche Schuhe trägst du in der Szene da und so weiter. Und das war so prägend für ihn, dass er sagt, oh, da sind wirklich Leute, die interessieren sich wahnsinnig dafür. Die sind ein bisschen verrückt. Und dann bin ich sozusagen, hat sich das abgespalten, weil ich tatsächlich an die Schauspielschule gegangen bin und nach München. Und von da an habe ich hunderte von Stunden ihm zugehört und habe hunderte von Stunden so lange da gesessen, bis ich irgendwann gesagt habe, jetzt möchte ich auch mal was erzählen. Und war für mich ein Kennenlernen eines Menschen, den ich zutiefst bewundert habe.
Jetzt verbinden ja viele mit Werner Enke vor allem eben diesen Film Zur Sache, Schätzchen. Finden Sie das gerecht oder verdeckt dieser Kultfilm vielleicht auch sogar manchmal den Blick auf den Menschen oder den Künstler Werner Enke?
Ich finde es schon richtig. Ich finde auch diese Figur richtig und diese Figur hat unfassbar viel mit ihm zu tun, dass er so jemand war, der sehr, sehr sperrig ist in dieser Pedanterie, das Nichts, also sehr pedantisch war auch dieses Nichtstun dann auch in Worte zu schmieden und dann eine Figur daraus zu kreieren, dass er gemalt hat, dass er gesagt hat, so ich will das auch irgendwie archivieren und das finde ich, das passt zu ihm, das ist er und das ist irgendwie, wird ihm auch total gerecht. Dass es eine harte Arbeit ist, nichts zu tun, das wissen die wenigsten, glaube ich.
Jetzt wirkt ja Werner Enkes Humor bis heute ganz erstaunlich modern. Also extrem trocken, tiefgründig, lakonisch. Wie würden Sie diesen Humor beschreiben? Und war das möglicherweise doch auch so ein bisschen seine Haltung zum Leben?
Absolut. Das ist auch dieses gelebte sich verweigern vor Dingen, sich die modern sind, sich zu verweigern vor Vereinnahmung von Gruppen. Das ist der Ausdruck gewesen zu sagen: Ich habe ein konsequentes, ich führe ein konsequentes Leben, so wie ich es mir ausgedacht habe. Und er probte sich sozusagen durch das Leben durch, um dieser Figur auch immer wieder sozusagen für diese Figur was zu erfinden. So.
Jetzt haben Werner Enke und seine Lebensgefährtin May spielt sich lange, lange und immer wieder für Jahre aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Also im Grunde war es ja seit Mitte der 80er Jahre sehr still um die beiden geworden. Woran lag das?
Ich glaube, das lag daran, dass die beiden in der Zeit halt irgendwie, wo ich ja gerade geboren worden bin, diesen riesen Erfolg gehabt haben und gesagt, und diese Wandelbarkeit nicht wirklich stattgefunden hat. Die haben ihre Zeit, in der sie sich kennengelernt haben und diesen wahnsinnigen über Nacht plötzlich Erfolg gehabt haben, die haben sie so für sich konserviert und abgeschlossen und dieses nicht altern wollen oder nicht altern können hat halt auch ist diese Konsequenz. Als ich ihn kennenlernte, ich bin ja in der Generation seines Kindes quasi sozusagen. Und ich dachte, alle haben gesagt, was, so einen alten Freund hast du? Ja, der ist so. Der hat sich aber dann wie immer wie Anfang 20 sozusagen verhalten, auch später noch. Der Einzige, der sozusagen gealtert ist, bin ich. Also sein war, ich bin eigentlich an ihm vorbei gealtert. Mhm. Ich bin jetzt irgendwie Mitte, Ende 50 sozusagen, so wie er damals. Und das ist der Preis dafür, zu sagen, ab dann musst du dir was anderes und Neues ausdenken, was du alleine machst. So, ja.
Als uns die Nachricht von dem Tod Werner Enkes in der Redaktion hier erreicht hat, da hat man doch auch gemerkt, dass viele, gerade jüngere Kolleginnen und Kollegen mit Werner Enke als Namen gar nicht so richtig viel anfangen. Mhm. Wenn heute junge Leute zum ersten Mal einen Film mit Werner Enke sehen, was würden sie denken, was können die entdecken, was eben über Nostalgie weit hinausgeht und bis heute Gültigkeit hat?
Vielleicht werden die jetzt erst sagen, krass, schwarz-weiß. Vielleicht werden sie dann was komisch, werden sie wahrscheinlich an irgendwelche Bilder erinnern und werden dann feststellen, dass sie so ein Film wie der ist, auch in seinem Tempo und in seiner, wie gesagt, in seiner Lakonie und seinem Witz, dass sie sowas noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Vielleicht ist das Einzige, was ich schwierig oder befremdlich finde, ist dieses Frauenbild, also von Männern auf Frauen. Das ist absolut überholt. Mhm. Wobei er da sagt, es gibt niemanden, der eine Liebesszene damit angefangen hat, dass er irgendwie selbstgemalte Daumenkinos, die er mit 10 Jahren gemalt hat, der Frau zeigt, die er gerne näher kennenlernen möchte und dort, das gibt's nicht. Das hat so eine Leichtigkeit und so einen Charme, dass es einen nach wie vor rührt. Ich glaube, das ist absolut ansehbar, bis auf diesen Punkt, den ich da so genannt habe. Und das ist wirklich, was mich grundlegend verändert hat in dem Moment.
Und vielleicht nochmal ganz zum Schluss, was wird Ihnen persönlich am meisten fehlen nach dem Tod Werner Enkes und was, glauben Sie, bleibt von ihm auch im deutschen Film?
Mir fehlt das, was ich auch sozusagen so auch im deutschen Film vermisse. So. Mir fehlt also einmal dieser Mut, den muss ich auch bei zu Enke und May zu beiden sagen. Also Enke war gar nichts und May hatte einen Bauernhof und hat gesagt, ich mache jetzt diesen Film und wenn der nichts wird, dann ist der Bauernhof weg. Ich beleide ihn sozusagen. Gesagt, ich habe diesen Typen gefunden, den will ich. Den will ich als Schauspieler und den will ich als Freund und das machen wir zusammen. Und das war ein Paar und ein Team. Und die haben die letzten anderen Filme dann alle auch noch selbst produziert. Und mir fehlt, sich keinem Label zu verschreiben, sich keiner Gruppe anzudienen, wie es Enkel gemacht, auch immer nie gemacht hat, auf keiner Wahlveranstaltung zu sein. Nur aus dem eigenen, hat er nur aus dem eigenen geschöpft und war unfassbar konsequent in dieser Verweigerung. Und dabei aber auch immer abwegig, immer lakonisch und sehr, sehr fleißig dabei auch für sich. Und er hat mal gesagt, wenn das, und das fand ich irgendwie schön, wenn ich für Zeit statt für Geld arbeiten könnte, dann würde ich mehr tun. Und ich habe mir jetzt heute und so zwei Tage nach seinem Tod, denke ich mir, ich habe diese Zeit mit ihm gehabt und bin unendlich dankbar und werde ihn sehr vermissen.
Der Schauspieler, Autor und Maler Werner Enke ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Wir haben uns an ihn erinnert, gemeinsam mit dem Schauspieler Arndt Klavitta. Vielen Dank Ihnen.
Danke auch.
Musik kann Grenzen ziehen. Sie kann aber auch deutlich machen, dass Grenzen oft sehr künstliche Erfindungen sind. Das Festival Each Each, das trägt einen Namen, der genau das beschreibt. Ineinander, miteinander verflochten. Hier treffen Musikerinnen und Musiker aufeinander, die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit Anatolien verbunden fühlen. Manche leben in Deutschland, andere in der Türkei, wieder andere kommen aus ganz anderen Regionen des Nahen Ostens. Was diese Menschen verbindet, ist kein bestimmter Stil, sondern die Erfahrung, zwischen verschiedenen kulturellen Räumen zu leben und daraus etwas Neues zu machen. Dieses Festival, das wandert von Berlin aus in andere Städte. Dieser Tage ist es zu Gast in den Münchner Kammerspielen und ich freue mich jetzt sehr, mit der Leiterin des Festivals zu sprechen, mit Melissa Kolucki-Sagel. Herzlich willkommen im Kompressor.
Ja, hallo, vielen Dank.
Bevor wir über die Musik sprechen, es gibt ja unzählige Festivals. Warum musste es das Each Each noch geben? Was hat Ihnen bis dahin gefehlt?
Ja, Each Each ist ein Festival, was eben sehr viele Welten zusammenbringt. Und ich bin eben auch eine Person, die mit anatolischer Musik groß geworden ist und aber auch gerne in Clubräumen sich bewegt und Konzerte besucht und Partys veranstaltet. Und das ist jetzt wirklich zum ersten Mal ein Raum gewesen, in dem ich mit den ganz verschiedenen Anteilen auch kommen kann und auch bemerkt habe, dass es vielen so geht.
War dieses Netzwerk, was Sie da jetzt aufspannen, bisher eins, was es so vielleicht noch nicht gegeben hat? Fehlte vielleicht auch wirklich so eine gemeinsame Erzählung?
Ganz im Gegenteil. Ich finde, es gibt eher eben eine gemeinsame Erzählung, die sehr prominent irgendwie erzählt wird. Der Heimatlosigkeit, der vielleicht des ständigen auf der Suche seins, aber es gibt eben auch ganz verschiedene Erzählungen und ganz verschiedene Perspektiven auf das Leben in der anatolischen Diaspora. Und und das versuchen wir eben mit dem Festival zu zeigen. Es ist sehr genredivers, es ist sehr queer, es ist sehr feministisch und will mit ganz vielen Erwartungen brechen, wie ein anatolisches Festival eben auch aussehen kann.
Und Sie sprechen ja eben bewusst von anatolischer Musik und nicht etwa zum Beispiel von türkischer Musik. Warum? Was macht Anatolien als kulturellen Bezug so spannend und vielleicht auch viel treffender?
Genau, wir reden nicht von türkischer Musik, weil Anatolien es viel besser trifft, weil das schon immer ein Schmelztiegel für ganz verschiedene kulturelle Strömungen war. Also im anatolischen Gebiet kommen eben viele verschiedene Musiktraditionen, viele Sprachen, viele Instrumente zusammen. Und was wir eben auch sehr wichtig finden, ist die Verantwortung zu übernehmen, dass Ausgrenzungserfahrungen und Repressionen, die eben dazu geführt haben, dass in der beispielsweise Türkei verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen nicht gelebt werden können, hier nicht reproduziert werden. Also wir geben hier auch sehr bewusst Raum für kurdische Kultur, für griechisch-anatolische Musikkulturen. Und das ist uns als Festival sehr wichtig.
Wir hören jetzt eine Band, die kommen aus Stuttgart und die spielen ebenfalls bei ihrem Festival. Die heißen Junge Arbeiter und der Song heißt Junge Kanaken.
So. Junge Kanaken, lass dich halt aussehen, kein Sprachproblem.
Das ist länger, ich sag mein Blät, ist gängig, ich sag du fehlst.
Ich kann mit dem Druck umgehen, ich weiß. Junge Kanaken. Lass dich halt aussehen, kein Sprachproblem.
Das Slang, ich sag mein Blät, ist gängig, ich sag du fehlst.
Ich kann mit dem Druck umgehen, ich weiß, ich hab immer wieder Chaos im Kopf, aber immer wieder Liebe im Herzen.
Melissa Kolucki-Sagel, das ist ja echt ein sehr, sehr kompromissloser Song. Wer sind die jungen Arbeiter? Und dieser Titel provoziert natürlich sofort.
Es ist ein sehr junges Musikprojekt aus Stuttgart, die wir eben bei uns auf dem Berlin-Festival auch schon hatten. Und ich finde, sie bringen eben vor allem die dritte Generation der Gastarbeiter in Nachkömmlinge sehr gut zusammen. Es ist eine Person, die in der griechischen Gastarbeiterfamilie groß geworden ist, eine Person an der kurdischen, eine an der türkischen. Und sie bringen eben diese ganz junge Perspektive auf, was was es bedeutet, ein junger Kanake in Deutschland zu sein, gut zusammen.
Mhm. Mich interessiert auch wirklich nochmal was anderes. Die Musik, die Sie bei diesem Festival zusammentragen, die passt überhaupt nicht unter dieses Motto nostalgisch oder so, sondern die erzählt ziemlich klar vom Leben im Hier und Jetzt, oder?
Absolut, ja. Das ist uns auch immer sehr wichtig, dass wir neue Bezüge darstellen und Themen behandeln, die uns eben heute beschäftigen als junger Mensch der Diaspora.
Nehmen wir nochmal ein zweites musikalisches Beispiel, nämlich die palästinensische Musikerin Rasha Nahas. Klingt wirklich komplett anders, wenn man gerade wenn man diese beiden Songs auch so hintereinander hört. Wie sind Sie auf Rasha Nahas gekommen? Wofür steht sie?
Ja, Rasha Nahas ist auch eine Künstlerin, die schon seit längerer Zeit in Berlin lebt und die sich auch von Album zu Album weiterentwickelt und einfach als junge, queere Musikerin aus Palästina eben auch Geschichten erzählt, an denen wir gut anknüpfen können, aber die auch sonst selten, also zu selten gehört werden.
Mhm. Jetzt erzählen eben viele Songs ja von Herkunft, von Migration, natürlich auch von politischen Konflikten. Ist dieses Festival, würden Sie sagen, automatisch auch politisch oder würden Sie sagen, das ist einfach die Realität dieser Künstler, die Musik steht eindeutig im Vordergrund?
Naja, zusammen kreieren wir auf jeden Fall einen politischen Raum, aber einen, der Spaß machen soll. Eigentlich geht es vor allem darum, einen Raum zu kreieren, in dem wir kommen können und einfach Spaß haben können, in dem wir uns kennenlernen können, gegenseitig zusammen unsere Musik genießen können. Also es ist sehr spielerisch, aber natürlich kommen wir schon, also allein dieses Zusammenkommen und dieser Raum schaffen und diese Geschichten hören, macht das irgendwie zu einem politischen Raum, gerade mit auch diesen Verantwortlichkeiten, die wir als VeranstalterInnen tragen, indem wir ungehörten Geschichten auf jeden Fall diesen Raum geben wollen und KünstlerInnen, die genau, sonst zu selten berücksichtigt werden, eine Bühne geben wollen.
Jetzt hat dieses Festival seine Basis, wenn man so will, ja in Berlin, aber Sie sind immer wieder zu Gast, auch in anderen deutschen Städten. In München waren Sie, glaube ich, auch schon mal vor 3 Jahren. Kann man dann eigentlich sagen, dass eine Szene oder auch eine Aufmerksamkeit dann größer wird in so einer Zeit?
Ja, was wir auf jeden Fall im Rahmen unserer Almania-Tour merken, ist, dass es total schön ist, auch von Berlin aus in andere Städte zu strahlen und dort auch einen Raum zu schaffen, in dem sich ja die Menschen vernetzen können. Also wir hatten das jetzt auch schon öfter, dass wir irgendwo waren und die Menschen sich da zum ersten Mal irgendwie connecten konnten und daraus dann auch noch wunderschöne Freundschaften oder Projekte entstanden sind. Und das ist natürlich so das, was uns als Veranstalterin am glücklichsten macht. Und jetzt versuchen wir eben 3 Jahre danach daran anzuknüpfen und wieder alle zusammenzubringen und zu gucken, was sich in den letzten 3 Jahren hier in München vielleicht dahingehend auch.
Vielleicht noch eine ganz persönliche Frage. Wenn Sie jemanden mitnehmen könnten, der noch nie von anatolischer oder neuer anatolischer Musik gehört hat, welches Konzert würden Sie ihm oder ihr zeigen?
Ja, ich glaube, junge Arbeiter trifft das auf jeden Fall sehr gut auf den Punkt, weil die einfach wirklich Spaß machen, zum Nachdenken anregen, aber irgendwie auch das Gefühl geben, dass wir alle miteinander verwandt sind.
Melissa Kolukisigal war das, Gründerin und Kuratorin des Festivals für neue anatolische Musik. Das Festival läuft von heute an bis zum Wochenende in Kooperation mit den Münchner Kammerspielen eben dort. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Das Lesen der anderen.
An dieser Stelle geht's regelmäßig um die neueste Ausgabe unbedingt lesenswerter Printmagazine. Und heute sprechen wir über die neueste Ausgabe der Titanic mit Chefredakteur Thorsten Geitsch. Herzlich willkommen im Kompressor.
Guten Tag.
Kommen wir mal direkt zum Cover. Da gab es ja immer mal wieder wirklich geniale Aufreger, geradezu ikonische Cover. Unvergessen zum Beispiel natürlich Zonen Gabi mit ihrer ersten Banane, dieser Frau mit der miesen Dauerwelle, der Salatgurke in der Hand. Dieses Mal ist auf dem Cover weder Infantino noch Jens Spahn, sondern Lars Klingbeil mit Red Bull Cappy und mit welcher Pointe?
Die Pointe liegt vor allem im Gebiss. Das ist, wie man unschwer erkennen wird, mit etwas Überlegen, das Gebiss von Jürgen Klopp.
Mhm.
Also wir haben hier Klingbeil auf dem Titel und fragen uns, macht er so die SPD wieder fit? Denn Kloppo ist der Heilsbringer und das, was Kloppo für den Fußball ist und für Deutschland insgesamt, das ist Klingbeil eventuell für die SPD.
Wie genau müssen wir uns eigentlich vorstellen, wie diese Cover ausgewählt werden und wann ist dann immer Redaktionsschluss? Denn natürlich wäre wahrscheinlich Jens Spahn drauf gekommen, wenn sie noch zeitnäher gedruckt hätten, oder?
Ja, das stimmt. Das ist leider der Fluch eines Monatsmagazins und wir haben immer circa 2 Wochen Vorlauf.
Mhm.
Freitag, 2 Wochen vor dem Hefterscheinungsfreitag ist der Redaktionsschluss. Die Titelkonferenz machen wir einen Tag vorher und die Causa Spahn ereignete sich bedauerlicherweise danach.
Jetzt ist das natürlich ein grundsätzliches Problem, das die Titanic hat. Sie sind nach wie vor eben auch schon im Netz, aber natürlich in erster Linie ein Printmagazin. Im Netz haben Sie Konkurrenz durch zum Beispiel Magazine wie den Postillon. Wie geht es eigentlich der Titanic im Jahr 2026?
Sagen wir, wir kriechen stabil auf dem Zahnfleisch, also uns geht's gut im Sinne einer schwarzen Null, sage ich mal. Und also selbst Stagnation auf niedrigem Niveau ist ja was wert in Zeiten des Zeitungssterbens und der Printkrise.
Jetzt gibt's ja gerade wieder viele Debatten darüber, was auch Satire darf, was Satire soll. Danger Dan hat gerade nach seinem ZDF-Auftritt nach dem Abgesagten gesagt, Satire werde heute oft missverstanden oder auch instrumentalisiert. Wie schauen Sie eigentlich auf diese Debatte? Also muss Satire heute vorsichtiger sein oder vielleicht sogar im Gegenteil noch radikaler als früher?
Nein, vorsichtiger sollte sie auf keinen Fall sein. Und wenn sie irritiert und wenn man sich dran stößt und wenn es Debatten zur Folge hat, umso besser. Es sollte natürlich nicht alles satirisch werden. Man könnte ja fast schon von einem Überangebot an Satire sprechen. Wir hoffen, dass wir da irgendwann wieder die Alleinherrschaft zurückerlangen. Aber ja, es sind gleichzeitig schlechte und gute Zeiten für Satire.
Herr Geitsch, ich war nach gerade beeindruckt von der Fülle an Zeichnungen, an Artikeln, an überhaupt dem Umfang dieses Heftes. Und eine sehr große, sehr prominente Rolle spielen ja nach wie vor auch diese tollen Karikaturen, zum Beispiel die von Rattelschneck. Wie wichtig sind die eigentlich im Vergleich zum Text? Haben die an Gewichtung in den vergangenen Jahren eher verloren oder dazu gewonnen?
Ich würde sagen, der Anteil ist gleich geblieben über all die Jahre oder Jahrzehnte, kann man sagen. Also von der ersten Ausgabe an spielt der gezeichnete Witz, sei es ein Cartoon, sei es ein Comic, eine große Rolle. Also da geht es einfach um die Abwechslung. Und viele Formen lassen sich so auch gar nicht in moderne Erscheinungsformen, also online zum Beispiel, übersetzen. Das spricht dafür, sich das gedruckte Heft zu kaufen. Ich empfehle es immer wieder, also allein wegen der schönen Bildchen.
Besonders gut gefallen hat mir auch beispielsweise ein Artikel, in dem Auswanderer, Auswandererinnen aus Deutschland sich und ihre Motive vorstellen. Da sehen wir zum Beispiel einen Mann, der nach Aleppo ausgewandert ist und sehr schön berichten kann davon, dass er sich von seinen Stammtischbrüdern hat inspirieren lassen und jetzt auch endlich mal das macht, was ja die Syrer sonst bei uns machen, was die feinen Refugees sich sonst in Deutschland erlauben, als promovierter Mediziner Taxi fahren, eine sehr anspruchsvolle Fremdsprache lernen, stundenlang für Lebensmittelkarten anstehen, jede Woche beim Amt Meldungen erstatten. Das ist ein Artikel, der hat mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen. Wenn Sie die neue Ausgabe bewerben sollten, welche Geschichte würden Sie jemandem vielleicht zuerst in die Hand drücken, der möglicherweise auch seit einiger Zeit keine Titanic mehr gelesen hat?
Ui, ja, das ist schwierig. Ich bin natürlich befangen und auch ein bisschen gelangweilt, weil ich ja, wenn das Heft erschienen ist, das von vorne bis hinten schon dreimal mindestens gelesen habe. Mhm. Da bin ich ein bisschen berufsblind. Aber ja, der von Ihnen genannte Artikel Wahlheimat Ausland ist eigentlich ein guter Einstieg. Klar erkennbare Satire, kurze, knackige Texte. Wir haben aber auch noch Kürzeres. Wir haben was über Orakeltiere. Das sind so die Kultmaskottchen, die tierischen, die WM-Ergebnisse vorhersagen. Was machen die denn so eigentlich zwischen den Fußball-Weltmeisterschaften oder was machen die im Ruhestand? Dann haben wir auch was für Literaturfans. Da geht es um den femininen Furor, nämlich die Rage Girl Literature, die jetzt fröhlich Urständ feiert. Also da ist eigentlich für jeden was dabei.
Thorsten Geitsch über die neue Ausgabe der Titanic, ein Klassiker, der unbedingt verdient, nochmal wieder entdeckt zu werden. Ich danke sehr für das Gespräch und wünsche einen schönen Sommer.
Ich habe zu danken und danke gleichfalls.
Ein spannendes Buch, das kann richtig fesseln, so sehr, dass man am liebsten in die Seiten hineinspringen möchte und sozusagen in die Welt dieses Buches kommen möchte. Genau mit dieser Idee spielt das Computerspiel Moth, The Forgotten Relic. Und das hat sich Markus Richter für uns angeschaut, der wiederum jetzt bei mir im Studio ist. Hallo Markus.
Hallo.
Ja, worum geht's denn und wie kommen wir in dieses Buch überhaupt rein?
Na, wir gehen dazu erstmal in das Spiel rein und am Anfang des Spiels ist die Perspektive die einer Person, die in so einem riesigen Lesesaal sitzt, hoch mit Kronleuchtern, fast an eine Kirche erinnernd, auf dem Tisch ein dickes in Leder gebundenes Buch, das man aufschlägt. Und das enthält dann eben die Geschichte von Moss oder genauer gesagt das Märchen, das mit einer Katastrophe beginnt. Denn in Moss, einer von Mäuse bewohnten Fantasiewelt, wird der König getötet von der bösen Schlange Sarfok und den Schergen der Finsternis.
Sie verwüsteten die Burg in der Hoffnung, das zu finden, was dem König seine unbegreifliche Macht verlieh. Eines der sagenhaften Glasrelikte.
Das Spiel selbst und die Geschichte spielen dann später. Die Schlange Sarfok beherrscht das Land, aber eine kleine junge Maus namens Quill bekommt ein anderes Glasrelikt in die Hand und zieht dann aus, die Welt zu retten. Im Spiel selbst steuert man dann Quill durch diese Welt und kämpft gegen Sarfoks Schergen und muss Rätsel lösen.
Okay, also die Geschichte klingt schon so, als könne sie aus einem Buch kommen, aber dann auch irgendwie doch wieder wie so ein normales Spiel oder wird da die Verbindung zum Spieler nochmal ganz anders aufgebaut?
Die wird vertieft. Einerseits steuert man nicht nur die Maus durch das Spiel, man rennt, springt, klettert und kämpft mit einem Zahnstocherschwert, aber man kann auch so eine blaue Kugel durch die Welt steuern, mit der man allerlei an Dingen so drehen oder ziehen kann. Also man öffnet Türen, man fährt Plattformen hoch und runter oder kann zum Beispiel Trennwände zwischen sich und die Feinde bewegen. So ein bisschen, als hätte man einen Magneten. Und aus Perspektive der Spielfigur Quill, also dieser kleinen süßen Maus, ist diese Kraft aber unsichtbar und kommt irgendwie mit dem Glasrelikt, das Quill gefunden hat.
Westlich der Waldlichtung, erklärte sie. Und gleich nachdem ich es aufgehoben hatte, begann mir etwas zu helfen, sagte Quill. Onkel Argus folgte ihrer Geste.
Ein Leser? Bei dir? Hier? Jetzt?
Also über den Spieler vorm Bildschirm, ja, also über mich wird da direkt gesprochen. Die Figuren gucken in dieser Szene auch aus dem Bildschirm raus, quasi in mein Gesicht. Und der Bucheindruck wird noch verstärkt dadurch, dass die Vorlesestimme alle Figuren, haben wir gerade gehört, mit verstellter Stimme spricht. Marianne Graffam, die deutsche Sprecherin, ist hier wunderbar. Im Spiel wird das dann auch immer wieder aufgegriffen. Zum Beispiel gibt es bei besonders herausragenden Szenen so einen kleinen High-Five der Maus zum Bildschirm hin, den man dann auch bestätigen muss.
Also man hat sich Mühe gegeben, kann man so sagen. Aber würdest du sagen, das hält das ganze Spiel über so an oder ist das dann doch eher so ein Beitrag aus der Kategorie, ja, interessantes Konzept, aber erschöpft sich dann doch irgendwie recht flott?
Es ist ein bisschen beides. Also so, es ist eigentlich sehr süß und funktioniert auch gut, aber es gibt an vielen Stellen auch so Dinge, wo ich denke, aber das Konzept des Lesers ist süß, aber es wird meiner Meinung nach viel zu wenig gemacht. Diese erzählerische Interaktion ist total begrenzt auf diese Zwischensequenzen. Überhaupt finde ich das dramaturgisch irgendwie sehr verschenkt, diese ganz klaren Wechsel zwischen das Buch wird gelesen, das sind so Video-Zwischensequenzen quasi, und die Abschnitten, wo man rein spielt. Es gibt Spiele, also Bastion ist ein Klassiker oder The Stanley Parable, die haben vorgemacht, wie das geht, dass also eine Erzählerstimme auch das Geschehen in einem Spiel, während ich den Controller steuere, kommentiert. Und das hätte meiner Meinung nach hier auch passieren müssen. Abträglich ist auch sowas.
Doch dann beleuchtete der Leser einen Spalt im Stein. Quill sprang durch die Öffnung, die gerade noch groß genug war, und entkam knapp dem Schnappen von Sarfoks feurigem Kiefer.
Das klingt natürlich hochdramatisch. Das Problem ist, ich habe an dieser Stelle gar keine Stelle in einem Stein beleuchtet. Das erzählt die Geschichte einfach so, nimmt also genau das, was der Gag ist, sozusagen, nämlich ich mit meinen Handlungen finde in der Stadt, nimmt es mir weg. Irgendwie. Das ist natürlich schade. Trotzdem, ja, also das ist jetzt so ein bisschen auf hohem Niveau gemeckert, ist nach wie vor eine süße Geschichte, der man gerne folgen mag. Sie ist halt nicht super anspruchsvoll und es ist so ein bisschen, dass man auch so ein bisschen verwirrt ist, ist das jetzt für Kinder? Aber dafür ist es dann an Stellen auch wieder zu gruselig.
Okay, aber würdest du sagen, vielleicht, dass es die Spielmechanik oder so wieder rausreißt?
Auch hier, es ist ähnlich. Es ist so zugänglich und trotzdem fordernd und man könnte denken, dass es für Anfänger oder Kinder gemacht ist, aber dann gibt es Szenen, bei denen man einer sozusagen nicht immer millimetergenauen Steuerung, die ist so ein bisschen schwammig, unter Zeitstress etwas bewältigen muss. Und dann ist man als Anfängerin oder als größeres Kind raus. Immerhin, man stirbt nicht mit einem Game Over. Wenn es schief geht, wird man einfach an den Anfang der Szene versetzt. Ich würde sagen, Most the Forgotten Relic ist ein gutes Spiel, aber kein großartiges. Das hätte es aber werden können. Und ich glaube, am besten ist es wirklich geeignet für diese Kombination Eltern und große Kinder oder Game-Expertinnen und AnfängerInnen, die zusammen gerne Spiele spielen, auf einem Sofa sitzen und sich am Controller abwechseln. Gerade zusammen mit Kindern finde ich auch noch, kleines Detail, ist es gut geeignet, weil die Abschnitte, also sowohl die Geschichte als auch im Spiel, ist sehr kleinteilig. Das heißt, man hat immer so kleine Happen, die man spielen kann und hat so gut abgepackte Portionen und muss sich nicht stundenlang darin vertiefen. Also man kann es machen, man muss es aber nicht.
Okay, aber falls Sie auch vielleicht vom spielend zum Leser oder zur Leserin werden möchten, Most the Forgotten Relic ist für alle gängigen Spielesysteme erschienen, kostet rund 19 Euro und Markus Richter hat das Ganze für uns ausprobiert. Herzlichen Dank dir.
Sehr gern.